Wir wollen uns auch innerlich einstimmen auf den Gottesdienst und hören ein Präludium von unserer lieben Band. Ja, euch allen ein herzliches Willkommen in unserer evangelisch-freikirchlichen Gemeinde. Wir feiern Gottesdienst im Namen unseres Herrn und Gottes Jesus Christus. Amen. Ja, viele Menschen befinden sich in einer Krise. Ich meine jetzt nicht nur Corona-Krise, es wird unterschiedlich empfunden. Für die einen ist es gar keine Krise, für die anderen ist es eine schwere Krise. Aber es gibt ja noch tausend andere Krisen, Leiden, Krankheiten, Nöte. Und das kann Menschen, also auch Christen, auch uns schwer zu schaffen machen. Aber wie damit umgehen mit einer Krise? Was kann helfen? Ich denke zunächst weises Handeln. Manchmal sich auch professionelle Hilfe holen. Aber als gläubiger Christ sage ich Gebet. Gebet ist ganz wichtig. Beziehung, also Gemeinschaft, nicht alleine isoliert bleiben in der Krise. Und lebendige Hoffnung. Eine lebendige Hoffnung. Ich lese dazu aus Hebräer 10, die Verse 23 bis 25. Da heißt es, Übersetzung, Hoffnung für alle. Haltet an dieser Hoffnung fest, zu der wir uns bekennen. Und lasst euch durch nichts davon abbringen. Ihr könnt euch felsenfest auf sie verlassen, weil Gott sein Wort hält. Achtet aufeinander, ermutigt euch zu gegenseitiger Liebe und spornt einander an, Gutes zu tun. Versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde, wie es sich einige angewöhnt haben. Ermahnt euch gegenseitig, dabei zu bleiben. Ihr seht ja, dass der Tag nahe ist, an dem der Herr Jesus wiederkommt. Soweit dies Bibelwort. Ja, wir als gläubige Christen, wir haben die großartigste Hoffnung, die es überhaupt in dieser Welt gibt, oder? Ich kenne keine größere Hoffnung. Und nicht nur für dieses zeitlich begrenzte Erdenleben, das wird zu Ende gehen, todsicher. Ob mit oder ohne Corona, die meisten Menschen sterben ja nicht an Corona, sondern an allen möglichen Krankheiten. Und darüber hinaus eine lebendige Hoffnung für die Ewigkeit, eine glückselige Ewigkeit bei Gott im Himmel, wo alles vollkommen sein wird, eben kein Tod, kein Leid, keine Schmerzen, keine Traurigkeit, keine Depression, kein Burnout und was auch immer. Das steht uns bevor. Ist doch wunderbar. Also nur unvorstellbare, himmlische, ewige Glückseligkeit. Aber glauben wir das? Glaubst du das? Wirklich? Wenn ja, dann müssen wir doch mit aller Kraft daran festhalten, fest auf Gottes Wort gegründet sein. Und dann sollten wir doch, wenn wir diese lebendige Hoffnung haben und davon überzeugt sind, in dieser gottlosen, im wahrsten Sinne, gottlosen und hoffnungslosen Welt für die Menschen um uns herum Hoffnungsträger sein und Bezeuger dieser Botschaft von Jesus sein oder werden. Und Gott wird uns dazu Möglichkeiten schenken, wenn wir gehorsam sind. Deshalb ist es auch umso wichtiger, dass wir als gläubige Christen verbindlich zusammenbleiben, zusammenstehen und zusammenhalten. Denn wir sollen uns gegenseitig ermutigen und wenn es sein muss, auch ermahnen, lebendig im Glauben an Jesus und seinen Willen zu bleiben und zu sein und uns nicht auseinanderbringen zu lassen durch irgendwelche Empfindlichkeiten, Meinungsverschiedenheiten oder Streitigkeiten, sondern durch die Liebe und Wahrheit Gottes, die in uns wirken will, uns gegenseitig dienen. Denn gemeinsam sind wir stark, aber nicht durch uns selbst, sondern durch Gottes Geist, der in uns wirken will und uns immer wieder zusammenführen will. Im Reich Gottes gibt es keine Einzelgänger-Christen, sondern Gott wollte und will die Gemeinschaft, die Gemeinde. Und deshalb ist es auch eine, ich sag mal, schlechte Angewohnheit von Christen, die Zusammenkünfte und Versammlungen in der Gemeinde ohne zwingende Gründe, zum Beispiel aus Unlust, einfach so zu versäumen, sagt der Text. Denn wir brauchen einander, wie ein menschlicher Körper, alle seine Organe, alle seine Körperteile, was auch immer, braucht, um optimal zu funktionieren. Jeder wird gebraucht, du und ich, zum Dienst für Jesus Christus. Und was, glaube ich, jeder tun kann, ist zum Beispiel beten. Beten. Das sagte ich ja am Anfang. Was können wir tun? Natürlich, Handeln ersetzt nicht das Beten, aber Beten ersetzt natürlich auch nicht das Handeln. Aber Gemeinschaft, Gebet, das ist eine ganz wichtige Grundlage. Und über das Beten wird uns Niklas in der Predigt noch einiges sagen. Ja, jetzt lasst uns bitte aufstehen zum Gebet. Ja, allmächtiger Gott, lieber Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns alle lieb hast. Du hast uns angenommen, so wie wir sind, aber du willst uns auch verändern in das Bild Jesu hinein. Du möchtest, dass wir Gemeinschaft haben mit dir und untereinander, wenn uns das möglich ist. Siehst du aber auch viele, die angefochten sind, in Krisen, durch Krankheit, durch Leiden, durch Anfechtung, durch Verführung, durch Verfolgung, durch Sünde, was auch immer. Bitte geh diesen Menschen nach, auch den Geschwistern, und hilf ihnen, dass sie wieder auf den richtigen Weg kommen in der Nachfolge zu dir. Wir bitten für deine verfolgte Gemeinde in vielen Ländern, dass du ihnen die Kraft schenkst, dir treu zu bleiben. Herr, segne jetzt auch die Gottesdienste, auch unseren. Schenk uns deinen Segen. Amen. Nun hören wir auf das erste Lied vom Aufgang der Sonne. Ganz herzlich begrüßen wir auch die Gäste unter uns. Wenn jemand ein Grußwort hat, ist jetzt die Möglichkeit, das weiterzugeben. Ansonsten seid alle herzlich willkommen. Dann hatten wir zwei Geburtstage in der vergangenen Woche. Es waren einmal Ingrid und Martin. Martin sehe ich hier. Vielleicht kommt Ingrid beim zweiten. Ja, wir wünschen euch Gottes Segen für euer neues Lebensjahr. Ich habe ein Bibelwort. Da heißt es, aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun. Psalm 73, Vers 28. Ich lese es nochmal vor. Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun. Psalm 73, Vers 28. Dann einige Bekanntmachungen und Informationen. Heute haben wir wieder die Möglichkeit, unsere drei Missionare zu unterstützen mit einer Spende. Das sind ja Ulrike Müller in Bulgarien, Albert Köhnen in Argentinien und Bechnam Mikail in Bremen und umzu. Bechnam war ja gestern vor zwei Wochen hier und hat einen interessanten Vortrag gehalten über seine Arbeit. Einige waren ja dabei. Ja, und da kann man also eine Spende, die die drei auch wirklich brauchen, nach dem Gottesdienst abgeben in das Behältnis im Foyer oder das natürlich auch überweisen. Ebenso ist heute Anmeldeschluss für die Teilnahme am Gebetsseminar, das ja Niklas anbietet, für alle, die interessiert sind am Gebet, am Gebetsleben, ist noch heute die letzte Möglichkeit, sich in die Liste einzutragen. Und dann hat Niklas selber noch was weiter zu sagen.
Genau, und zwar planen wir und prüfen, ob wir unser Gottesdienstkonzept umstellen. Dazu eine wichtige Anmerkung vorweg, die nächsten 2 Wochen bleibt alles beim Alten. Ja? Also wenn ihr jetzt irgendwas nicht versteht und sagt, was soll ich jetzt machen, nächsten Sonntag wieder um 10 in Gottesdienst kommen und übernächsten, also in 14 Tagen auch. Da bleibt auch in jedem Fall alles was beim Alten. Und wir prüfen, ob wir das ein neues Konzept einführen, und zwar so, dass wir im ersten Gottesdienst kein Gemeindegesang haben, ohne Gesang, und im zweiten Gottesdienst dann um 11.30 Uhr mit Gesang. Das ist rechtlich jetzt möglich. Klaus hat bei der Stadt angerufen und grünes Licht bekommen. Also das ist vom Gesundheitsamt her erlaubt. Trotzdem gibt es natürlich da bei manchen Zweifel oder es ist denen nicht so angenehm. Deswegen haben wir gesagt, wir teilen das. Erster Gottesdienst kein Gemeindegesang, zweiter Gottesdienst Gemeindegesang. Damit das funktioniert, brauchen wir aber 2 gleich große Gruppen, ist ja klar. Und darum wird es nächsten Sonntag eine Umfrage geben. Das heißt, auf euren Plätzen liegt so ein Zettel und ein Stift und den füllt ihr aus, den Zettel. Da schreibt ihr erstmal euren Namen hin, also Ehepaar Rode zum Beispiel. Und dann habt ihr 3 Ankreuzmöglichkeiten. An welchem Gottesdienst würdest du teilnehmen wollen? Kannst du ankreuzen, Gottesdienst ohne Gemeindegesang um 10 Uhr. Oder du kreuzt an, Gottesdienst mit Gesang, 11.30 Uhr. Oder 3. Möglichkeit, das ist mein persönlicher Favorit. Da heißt es, ich bin nicht festgelegt, teile mich so zu, wie es von der Gruppengröße her passt. Ja, das wäre mir am allerliebsten. Aber klar, ihr macht das zuerst, was euch wichtig ist. Und wenn euch das sozusagen Jacke wie Hose ist, dann lasst ihr euch einteilen. Das machen wir nächsten Sonntag, dann werten wir es aus und sagen euch in 14 Tagen, ob das klappt und ob wir es dann in 3 Wochen so machen. Bis dahin, weiterhin um 10 Uhr zum Gottesdienst kommen, wie gab. Okay.
Ja, danke Niklas. Dann noch weitere Informationen. Jetzt morgen, also am Montag, den 7.9., ist um 15.30 Uhr Frauenstunde. Ingrid Werle lädt alle Frauen herzlich dazu ein. Also morgen 15.30 Uhr Frauenstunde. Dann in dieser Woche am Freitag, dem 11. September, um 19.30 Uhr eine Abendmahlfeier. Also wir werden am Freitag Abendmahl feiern. Ist auch eine Überlegung, ob man das auch mal wieder verändern kann. Ne? Aber da müssen wir auch ein schlüssiges Konzept entwickeln. Deshalb wird es erstmal noch Freitag stattfinden, abends um 19.30 Uhr. Dann einige vorausschauende Termine. Samstag, den 19. September, das ist ja auch gestern in 2 Wochen, findet in Berlin der Marsch für das Leben statt. Also Marsch für das Leben heißt für die Ungeborenen, die in Deutschland sehr gefährdet sind. Man schätzt, dass es über 100.000 Abtreibungen jährlich allein in Deutschland gibt. Und diese haben keine Stimme, sind die Allerschwächsten im Mutterleib. Und da wollen Christen die Stimme für diese ungeborenen Menschen erheben. Es sind noch Busplätze frei. Also Johann Hesse organisiert das ja hier. Und wer sagt, ich will da mitfahren, es geht also schon sehr früh los, dass man schon kurz vor 7 sich beim Bahnhof trifft, wenn man mit dem Bus mitfahren will. Ich habe gehört, also es ist noch die Hälfte der Plätze unbesetzt. Bitte betet dafür, dass das auch stattfindet, dass es nicht dann doch irgendwie abgesagt wird. Und wer sagt, ich kann das, auch kräftemäßig, ist herzlich eingeladen, mitzufahren. Also ich werde auch mitfahren. Wer da noch Fragen hat, wende sich bitte an Johann Hesse. Dann noch weiter voraus, am Dienstag, den 22. September, findet um 19.30 Uhr hier eine Gemeindestunde für Mitglieder statt. Also Dienstag, den 22. September, 19.30 Uhr, eine Gemeindestunde. Es geht hauptsächlich um Taufzeugnisse. Wir haben 5 oder 6 Täuflinge, bei einem weiß ich es noch nicht so genau, die sich gerne in unserer Gemeinde taufen lassen möchten. Darunter 4 Perser, die am Glaubenskurs schon ein Dreivierteljahr teilnehmen, haben viele nicht mitbekommen, aber es findet hier seit ein Dreivierteljahr ein persischer Glaubenskurs statt, den ein Bruder aus Bremen leitet, Hussein, der wird am Dienstag auch da sein und diese Perser werden dann auch erzählen, das wird übersetzt und die Gemeinde wird dann abstimmen. Und noch jemand anders, ja, ich denke, das ist auch sehr erfreulich. Ich habe mich natürlich erkundigt, dürfen wir überhaupt taufen? Ich habe mich bei der zuständigen Verantwortlichen beim Gesundheitsamt auch darüber informiert und sie sagte, ja, dürfen Sie. Wenn da Regeln eingehalten werden, ist das völlig erlaubt. Das machen auch schon einige Gemeinden. Das ist jetzt nichts, was wir nicht machen dürfen. Das möchte ich nur dazu sagen. Ja, sehr erfreulich und wir werden voraussichtlich dann am 3.10. die Taufe machen, durchführen, wenn es dabei bleibt. Es ist anvisiert, Samstag, der 3.10., Tag der Deutschen Einheit. Es ist ein Samstag, weil wir es am Sonntag mit den geteilten Gottesdiensten nicht machen können. Deshalb haben wir überlegt, es ist am einfachsten, wir machen es souverän und wer dann gerne dazukommt, kommt dazu. Und da müssen wir eben beten, dass das auch richtig stattfinden kann. Ja, zum Schluss noch, wir haben heute wieder einen Gebetsdienst. Ingrid Zündorf und ich bieten nach dem Gottesdienst Gebet an. Ja, und vor der Predigt von Niklas hören wir noch auf 2 Lobpreislieder unserer Band.
Ja, das Leben ist Schicksal, behaupten viele. Das Leben ist Schicksal. Du bist einfach geprägt und dem kannst du nicht entrinnen. Zum Beispiel durch deine Kindheit. Da gab es eine bestimmte Atmosphäre in deinem Elternhaus und die hat schon die Weiche für dein späteres Leben gestellt. Oder du hast einfach einen Schicksalsschlag erfahren. Das hat dich so geprägt, so dominiert, dass dein Leben gar keine andere Richtung nehmen konnte, schon rein theoretisch nicht. Das Leben ist Schicksal. So ganz kann man es ja nicht von der Hand weisen. Sowas prägt uns schon. Sagt vielleicht der eine, ja, mein Vater war Alkoholiker. Das hat die Atmosphäre in meinem Elternhaus vergiftet. Und ich merke selber, wenn ich heute in schwierigen Zeiten komme, dann stehe ich immer in der Gefahr. Ich möchte meine Traurigkeit in Alkohol ertrinken. Diese Gefahr, ich stehe da immer am Abgrund. Das ist einfach meine Prägung und der kann ich so nicht entkommen. Oder vielleicht auch etwas nicht so Tragisches, sagt der eine, ja, ich bin festgelegt durch meine Gene. Von meinen Genen her bin ich eher klein. Und als ich jugendlich war, wollte ich ein Basketballspieler werden, war auch richtig gut. Im Verein habe ich gespielt, als dann aber so 18, 19 wurde und es darum ging, wer kann weitermachen und wer bleibt stehen sozusagen. Da hat mein Coach gesagt, also mit 1,70, das klappt nicht. Dafür bist du zu klein, hat mich auf die Ersatzbank gesetzt und ich konnte kein Basketballprofi werden. Solche Vorzeichen gibt es ja, wo wir einfach in unserem Lebensweg festgelegt werden durch Gene, durch Situationen, durch unser Elternhaus. Solche negativen Vorzeichen prägen uns. Wir wollen uns heute mit jemandem beschäftigen, der hatte ein negatives Vorzeichen. Vor seinem Leben stand ein dickes Minus. Doch dieser jemand setzte diesem negativen Vorzeichen etwas entgegen. Seine Geschichte erzählt die Bibel sehr kurz, aber sie ist sehr lehrreich, diese paar Verse, wo über ihn gesprochen wird. Und zwar finden wir die Geschichte dieses Mannes in 1. Chronik, 4. Kapitel, die Verse 9 und 10. Das ist unser heutiger Predigtext, erstes Chronikbuch, viertes Kapitel, die Verse 9 und 10. Ein Mann namens Jabez, lesen wir hier, ein Mann namens Jabez war der angesehenste unter seinen Brüdern. Bei seiner Geburt hatte seine Mutter gesagt, ich habe ihn mit Schmerzen geboren. Und deshalb hatte sie ihn Jabez genannt. Er selbst aber hatte zum Gott Israels gebetet, segne mich und erweitere mein Gebiet. Steh mir bei und halte Unglück und Schmerz von mir fern. Diese Bitte hatte Gott erhört. Jabez Leben stand unter einem Vorzeichen, und zwar einem dicken Minus. Wir lesen hier in Vers 9, zweiter Teil, da sagt die Schrift, bei seiner Geburt hatte seine Mutter gesagt, ich habe ihn mit Schmerzen geboren. Denken jetzt die Schwestern unter uns, naja gut, das ist nicht so außergewöhnlich. Ja? Darum muss man seinen Sohn ja nicht gleich Jabez, Schmerz, nennen. Aber hier ist offensichtlich mehr vorgefallen als die üblichen Geburtsschmerzen. Die Mutter ist darüber nicht hinweggekommen. Vielleicht war das auch gar nicht der Geburtsschmerz, sondern es war etwas anderes. Sie hat auf jeden Fall etwas ganz Negatives mit ihrem Kind verbunden. Sie hat ihn Jabez genannt. Damals hatte der Name ja eine viel größere Bedeutung als heute. Die Bedeutung des Namens war so eine Art Prophetie, die die Eltern auf das Leben des Kindes legten. Da sagt Gott, du sollst Abraham heißen, was bedeutet Vater von vielen Völkern, weil Gott möchte Abraham zum Stammvater aller Gläubigen machen. Oder Eltern nannten ihr Kind Josua, das heißt zu Deutsch Gott rettet, weil sie vielleicht sagten, Mensch Kleiner, wenn du mal in Not bist, dann denk an deinen Namen, denk daran, dass der Gott bei dir ist und dass er dich retten wird. Oder Abraham und seine Frau Sarah warteten jahrelang auf einen Sohn und sie hatten nur dieses Versprechen von Gott, dass da ein Sohn kommen sollte. Und dann gingen die Jahre ins Land und sie waren so verzweifelt, dass das nicht kam. Und endlich kam doch der Sohn und sie nannten ihn Isaak, Sohn der Verheißung. Endlich ist er da, mein lieber Sohn. Abraham, Josua, Isaak, das waren alles schöne Namen. Aber die Mutter hier in unserem Text nennt ihren Sohn Jabez, Schmerz. Du bist für mich ein Schmerz. Ich will dich nicht, du bist in meinem Leben eine Last. Das ist ein sehr negatives Vorzeichen, was Jabez da vor seinem Leben hat. Ein Vorzeichen, das prägt, wenn die Eltern einen nicht wollen. Ich bin für sie eine Last, das ist ein dickes Minus und so ein Minus wirkt sich aus im späteren Leben. Jeder von uns hat das ein oder andere negative Vorzeichen. Bei manchen ist es ganz offensichtlich. Vielleicht sitzt hier einer unter uns, der sagt, ja, Niklas, ich weiß ganz genau, was du meinst. Du brauchst keine weiteren Beispiele erzählen. Ich weiß, was das bedeutet, wenn deine Eltern vor deinem Leben ein dickes Minus setzen. Bei anderen ist es vielleicht weniger subtil. Würden nicht sagen, meine Eltern haben mich abgelehnt oder so. Das ist viel zu krass. Aber es gab wenig Anerkennung zu Hause. Und das hat mich geprägt. Das war im Nachhinein nicht gut. Es herrschte eine kalte Atmosphäre. Oder es ist auch etwas vorgefallen, was mit meinen Eltern gar nichts zu tun hat. Haben ja nicht immer die Eltern schuld. Vielleicht habe ich eine Schwermut geerbt. Depression ist in unserer Familie immer wieder aufgetaucht. Und das habe ich auch. Das ist so ein Minus, was einfach dasteht. Und es prägt mich. Bei Jabez war es diese Ablehnung der Eltern. Ein Minus prägte Jabez. Seine Eltern lehnten ihn ab. Sie sagten, du bist ein personifizierter Schmerz für uns. Nun wird es aber interessant, nämlich wie geht Jabez damit um? Wir lesen in Vers 10, erster Teil, er selbst aber, ja, merkt man schon an der Formulierung, jetzt geht es darum, was Jabez damit macht. Die Eltern haben ihn Schmerz genannt. Er selbst aber hatte zum Gott Israels gebetet. Wir klagen ja oft über die Voraussetzungen in unserem Leben. Und das finde ich auch verständlich und menschlich und ich mache das ehrlich gesagt ganz genauso. Man sucht dann Bestätigung und sagt, ja, ich habe es wirklich auch schwer. Und da ist etwas, das ist für mich eine Last. Das möchte man seinen Freunden dann auch so erzählen und man möchte auch ernst genommen werden und das ist auch vollkommen in Ordnung. Man sucht instinktiv einen Schuldigen, weil das einfach erleichtert, wenn man sagen kann, Papa ist schuld. Das ist alles verständlich, es ist alles menschlich und in einem gewissen Rahmen auch okay. Für den Moment braucht man das vielleicht, aber man muss sich klar werden, dass das auf Dauer nicht weiterhilft. Es bringt uns auf Dauer nicht weiter, über unsere Nachteile zu klagen oder andere dafür verantwortlich zu machen. Es entlastet kurzfristig, aber langfristig hilft es uns kein bisschen weiter. Und hier sehen wir, Jabez klagte nicht, sondern er betete. Jabez hat was kapiert. Er hat kapiert, ich selbst bestimme über die Richtung meines Lebens. Das ist nicht alles nur festgelegt. Ja, da gibt es Vorzeichen, aber ich selber habe Verantwortung. Ich selbst kann meinem Leben eine Richtung geben. Da kann ich was machen. Da liegt nicht alles an den Umständen. Es gibt eine interessante Faustregel, die sagt, was dir zustößt, was dir so passiert, das macht 30% deines Lebens aus. 30% kannst du nichts, das passiert dir einfach. Aber 70% deines Lebens hängt davon ab, wie du auf diese 30% reagierst. 30% einfach Umstände und 70% deine Reaktion auf die Umstände. Das ist eine sehr gute Faustregel, weil sie ernst nimmt, dass wir Vorzeichen haben, aber auch klar sagt, du bist nicht gebunden an diese Vorzeichen. Die bestimmen dich nicht komplett. Diese Regel kann uns ermutigen, dass wir etwas machen können, dass wir Veränderung anstreben. Es ist möglich mit Gottes Hilfe. Jabez hatte schlechte Voraussetzungen, aber er reagierte gut darauf. 30% waren schlecht seines Lebens, aber 70%, die Reaktion darauf, die war richtig. Und das sollten wir von ihm lernen. Gegen das dicke Minus setzte er ein kraftvolles Gebet. Und die Schrift erzählt ja hier davon, dass er für dieses Gebet bekannt war. Er hat es also immer wieder gebetet, vielleicht auch mit Freunden zusammen. Er hat anderen davon erzählt. Die Leute haben gesagt, das ist sein Gebet. Wir lesen uns das noch einmal durch, sein Gebet. Vers 10, zweiter Teil. Ist recht kurz, aber sehr kraftvoll. Er betet, segne mich und erweitere mein Gebiet. Steh mir bei und halte Unglück und Schmerz von mir fern. Vier Anliegen bringt Jabez hier vor Gott. Es geht nicht darum, dass wir dieses Gebet auswendig lernen und immer wieder aufsagen. Wir müssen ja uns klar machen, dass Jabez im Alten oder zu Zeiten des Alten Testaments gelebt hat. Das heißt, er kannte nichts von Jesus und er wusste nichts vom Neuen Testament. Er hatte also einen Erkenntnisstand über Gott und über geistliche Dinge, der wesentlich niedriger war als das, was wir heute wissen. Es geht also nicht darum, sein Gebet einfach nachzuplappern. Es ist aus alttestamentlicher Perspektive gesprochen. Wir können uns davon aber inspirieren lassen. Wir können uns diese Bitten einmal in Ruhe durchschauen und uns fragen, wie können wir denn als Nachfolger Jesu beten? Und das wollen wir jetzt machen. Wir schauen uns sein Gebet mal Schritt für Schritt an. Jabez beginnt und sagt, segne mich. Zu alttestamentlichen Zeiten hat man das ganz praktisch und materiell auch verstanden. Jabez meinte vielleicht, schenk mir ganz viele Kinder und vor allem die Jungs. Mädchen waren damals nicht so wichtig, aber wenn du 6 Jungs hattest, dann haben die Nachbarn aber gesagt, oh, der ist aber gesegnet. 6 Jungs, wow. Oder er sagt, ich möchte einen größeren Besitz haben, mehr Geld verdienen. Der reichste Mann des Dorfes, haben die anderen gesagt, das ist einer, der ist von Gott gesegnet. Oder 100 Jahre alt werden, ein langes Leben. Das ist das, was viele im Alten Testament unter Segen verstanden haben. Das steht natürlich nun für Christen nicht im Vordergrund, sondern uns geht es immer um geistlichen Segen. Wir wollen geistlich gesegnet werden. Und dieser Segen begegnet uns in Form einer Person, nämlich Jesus Christus. Da, wo wir Jesus begegnen, da, wo wir mit ihm wirkliche Gemeinschaft haben und ihn erfahren, da ist Segen. Ein gesegnetes Leben hat im Kern die enge Gemeinschaft mit Jesus. Und dieser Segenskern, der strahlt dann in das restliche Leben hinaus. Also wir beten, Herr, zieh mich zu dir hin. Ich möchte gesegnet werden durch deine Gegenwart. Ich möchte gesegnet werden dadurch, dass ich deine Weisungen höre, dass ich weiß, dass du da bist. Zieh mich zu dir, Herr Jesus, und wirke in meinem Leben. Das ist aus neutestamentlicher Sicht Segen. Und das sollte unser Gebet sein. Zieh mich zu dir, Herr Jesus, und wirke in meinem Leben? Jabez fährt fort und sagt, erweitere mein Gebiet. Wiederum, er meint das wohl ganz materiell und praktisch. Verdopple die Grundfläche meines Vorgartens. Ich habe momentan 20 Quadratmeter, bitte mach 40 draus. Für uns steht das nicht im Vordergrund, sondern für uns Christen geht es wieder darum, den geistlichen Horizont zu erweitern. Mein geistliches Gebiet soll weit werden. Bedeutet, dass ich mich immer mehr prägen lasse von biblischen Wahrheiten. Die Bibel spricht zum Beispiel von einer Freiheit, die wir als Christen erfahren dürfen. Jesus sagt, wen ich freisetze, der ist wahrhaftig frei. Und wir beten, ja, Herr Jesus, öffne uns diese Horizonte, dass wir diese Freiheit auch wirklich erleben. Dein Wort spricht von einer tiefen Hoffnung. Eine Hoffnung, die immer durchträgt, auch durch schwierige Zeiten. Mach meinen geistlichen Horizont so weit, dass ich diese Hoffnung wirklich in meinem Leben erfahre. Und wenn es mir schlecht geht, dass ich nicht runtergedrückt werde oder wenn ich runtergedrückt bin, dass ich weitergehe, weil ich diese Hoffnung im Herzen habe. Die Liebe, von der dein Wort so häufig spricht, lass sie in meinem Herzen wirklich aufflammen, dass ich sie erfahre. Ich möchte, dass sich mein geistliches Gebiet weitet, im Glauben wachsen. Dass ich im Glauben wachse. Erweitere mein Gebiet, das können wir auch so verstehen, dass wir beten, erweitere das Gebiet, auf dem ich wirken kann. Wir sind ja als Christen aufgerufen, für Jesus zu wirken. Und da können wir beten, Herr, mach ein weiteres Gebiet, wo ich Einfluss habe auf meine Mitmenschen, wo ich auf dem Arbeitsplatz Menschen etwas erzählen kann, wo ich in meiner Familie hineinwirken kann. Ich sehe da so viel Zerbruch und Traurigkeit. Kannst du mir nicht helfen, dass sich da mein Gebiet weitet und ich meine Mitmenschen mit der Liebe Jesu in Verbindung bringen kann? Wo kann ich mich für Gott einsetzen? Erweitere mein Gebiet. Also wir können aus Jabez' Gebet ableiten, vielleicht folgendes Gebet. Eröffne mir neue geistliche Horizonte und lass mich Zeugnis sein für meine Mitmenschen. Dritte Bitte von Jabez, steh mir bei. Das können wir so eins zu eins übernehmen. Denn auch wir kommen ja immer wieder an Grenzen, wo wir merken, hier geht's nicht weiter für mich. Hier bin ich am Ende meiner Kraft. Und für einen Christ ist das nicht negativ. Wenn wir an unsere Grenzen kommen, dann ist das aus geistlicher Sicht etwas Positives. Denn wir merken, hier brauche ich Gott. Hier bin ich bei Gott, von Gott völlig abhängig. Es ist eine große geistliche Gefahr, durchs Leben zu tapern und immer zu denken, ich habe alles im Griff. Ich manage das alles selber. Fühlt sich gut an, ist aber aus geistlicher Sicht hochgefährlich. Wenn ich an meine Grenzen komme und merke, ich bin abhängig, dann ist das etwas Positives, wenn ich mich dann Gott zuwenden kann. Der Apostel Paulus drückt das so aus in 2. Korinther 12, Vers 9. Da sagt er, aber der Herr hat zu mir gesagt, du brauchst nicht mehr als meine Gnade. Je schwächer du bist, desto stärker erweist sich an dir meine Kraft. Jetzt trage ich meine Schwäche gern. Ja, ich bin stolz darauf, weil dein Christus seine Kraft an mir erweisen kann. Ja, je schwächer ich bin, desto stärker empfinde ich Gottes Kraft. Und das ist etwas Positives. Darum sollten wir immer mit Jabez beten, Herr, steh mir bei. Wenn ich an meine Grenzen komme, Herr, sei du bei mir. Ich möchte deine Kraft erfahren und ich möchte merken, wie abhängig ich von dir bin. Jabez schließt sein Gebet mit den Worten, halte Unglück und Schmerz von mir fern. Wir erinnern uns an Anfang, da haben die Eltern so diese negative Prophetie auf sein Leben gelegt und gesagt, du sollst Jabez heißen, du bist ein Schmerz. Ja, immer wenn man deinen Namen ruft, wirst du daran erinnert, du bist Unglück und Schmerz. Das wird dein Leben begleiten. Jabez greift das auf und er legt genau das Gott im Gebet hin und sagt, Herr, lass diese negative Prophezeiung nicht in Erfüllung gehen. Halte Unglück und Schmerz von mir fern. Er betet also ganz konkret für dieses negative oder gegen dieses negative Vorzeichen seines Lebens an. Mach es wie Jabez. Wenn dich etwas negativ beeinflusst, wenn du merkst, das zieht mich immer runter, leg es Gott hin. Sag ihm, was dich belastet. Besprich es mit ihm im Gebet, wie du gut damit umgehst. Bitte um Kraft, dass es sich löst. Auch wir dürfen und sollen Gott bitten, bitte Gott bitten, dass er Böses aus unserem Leben verdrängt. So können wir das allgemeiner formulieren, was Jabez hier sagt. Bitte Gott, lass das Böse aus meinem Leben fernbleiben. Also wenn wir das mal zusammenfassen, inspiriert durch Jabez' Gebet, wenn wir das in die neutestamentliche Zeit übertragen, könnte das Gebet wie folgt lauten. Segne mich, da sagen wir, zieh mich zu dir, Herr Jesus, und wirke in meinem Leben. Erweitere mein Gebiet, da sagen wir, eröffne mir neue geistliche Horizonte und lass mich Zeugnis sein für meine Mitmenschen. Steh mir bei, da beten wir, mach mich ganz und gar abhängig von dir. Und schließlich halte Unglück und Schmerz von mir fern, dränge das Böse aus meinem Leben heraus. So können wir dieses Gebet nehmen und für uns beten. Unser Text endet mit einer kurzen, aber ganz kraftvollen Notiz. Da heißt es ganz nüchtern über Jabez' Gebet, diese Bitte hatte Gott erhört. Wir wissen das schon vom Anfang des Textes, wo es hier heißt, ein Mann namens Jabez war der angesehenste unter seinen Brüdern. Sein Leben ist also gelungen. Sein Gebet war erfolgreich. Wir sehen daran, dass Gebet alles verändern kann, dass Gott sich durchsetzt, wenn wir beten. Das dürfen wir jetzt allerdings uns nicht so vorstellen, dass Jabez einmal gebetet hat und dann hatte er nie wieder Probleme. So einfach ist es leider nicht. Sondern in Jabez Leben wirkten zwei Kräfte. Da war dieses negative Vorzeichen, du bist ein Schmerz, und es wirkte sich negativ aus. Wir sehen das an seinem Gebet, er hat ja dagegen gebetet, das heißt, es hat ihn auch irgendwie belastet. Er muss es irgendwie in seinem Leben auch deutlich gespürt haben. Es hatte einen negativen Einfluss, aber es stand eben auch eine zweite Kraft dagegen, die Kraft des Gebets. Und sie beeinflusste sein Leben positiv. Vielleicht ging es mal hin und her. Mal hatte dieser negative Fluch die Oberhand, mal die Kraft des Gebetes. Aber letztendlich hat sich Gott und sein Segen durchgesetzt. Am Ende kann die Bibel konstatieren, das Gebet wurde erhört. Jabez hatte ein glückliches, segenreiches Leben. Gott segnete Jabez. Sein Leben war ein Segen. Und das sollte uns ermutigen. Auch wir kämpfen ja mit unseren negativen Vorzeichen und Problemen. Aber wir sollten Gebet dagegen setzen. Wir sollten das nicht einfach so hinnehmen und sagen und uns da überwalzen lassen, sondern es Gott hinlegen. Gebet hat Kraft. Auch du kannst durch Gebet überwinden. Die negativen Vorzeichen deines Lebens sind nicht in Stein gemeißelt. Sie wirken sich aus. Ja, das ist so. Aber sie müssen nicht alles überlagern. Darum lasst uns nicht nur klagen, sondern auch richtig darauf reagieren. Lasst uns beten. Segne mich und erweitere mein Gebiet. Steh mir bei und halte Unglück und Schmerz von mir fern. So hat Jabez gebetet. Wie lautet dein Gebet? Wie lautet das Gebet, mit dem du deinem Minus entgegentrittst? Gebet übertrumpft negative Vorzeichen. Durch Gebet überwinden wir. Das war bei Jabez so. Und das wird auch bei uns so sein. Amen. Lasst uns das gleich in die Tat umsetzen, was ich gesagt habe, und gemeinsam beten. Laut oder leise können wir das machen. Und wir schließen dann mit dem Vater unser ab. Lasst uns gemeinsam das Vater unser beten. Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich, und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir sind in Gottes Hand und darüber handelt auch unser letztes Lied, das wir jetzt gemeinsam hören. Es heißt Mit aller Kraft. Ich möchte euch segnen und bitte euch dazu aufzustehen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Nehmt nochmal Platz, wir lassen den Gottesdienst ausklingen und dann wünsche ich euch eine gesegnete Woche.